Ich bete vor der Predigt, wir werden stille. Herr, wir danken dir dafür, dass in dem Messias, unserem Herrn Jesus Christus, danke, dass du dir die Tür geöffnet hast zum ewigen Licht, dass die Finsternis und das Böse nicht mehr das letzte Wort haben. Danke, dass du uns einlädst in deine Gegenwart, dass du jetzt hier selber bist und dass dein Heiliger Geist uns in deine Wahrheit führen. Rede du durch dein Wort, durch deinen Geist. Rede du zu uns, gelobt sei dein Name. Amen. Ich freue mich, dass wir jetzt in die zweite Hälfte des Jahres einsteigen als Gemeinde. Manche haben sich ausgeruht in den letzten Wochen, hoffentlich. Wir haben 3 Sonntage ausgesetzt, 2 Wochen dazwischen insgesamt. Und ja, ich hoffe, dass du erholt bist. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert in der zweiten Hälfte des Jahres? Ihr wisst ja, wir sind ja permanent bedroht von irgendeinem weiteren Lockdown, zweite Welle, dritte Welle, wir wissen es nicht mehr. Alle sind verunsichert. Ich war letzte Woche im Westen, die sind noch verunsicherter als wir. Die Sachsen sind ziemlich, das ist bei Asterix und Obelix, sind wie die Gallier. Also die Wir verstehen vieles nicht, wir verstehen die ganze Gefahr dieser Welt nicht. Aber auch wir, es sieht wieder an, Schlagzeilen, es geht wieder los, Drama, Drama, Drama. Und stellt sich für eine Gemeinde selbstverständlich die Frage, ja, was ist unsere Aufgabe, wozu sind wir berufen? Ich habe selber keinen Urlaub gehabt, meine Familie eigentlich auch nicht, denn wir mussten eigentlich durcharbeiten. Wir haben eine Riesenbaustelle, deswegen die Gießener kommen. Vielen Dank. Der Boden, der ominöse Boden, der verlegt wird, wird in Kalbam 21 verlegt. Und ein paar Leute, ein Team um mich herum mit Armins Unterstützung und Mitarbeiter haben wir mit Ach und Krach, mit unzähligen Stunden Arbeit und Druck und Stress die Grundlagen geschaffen und so, dass man mich jetzt inzwischen permanent anspricht, wie ich denn aussehen würde. Also das eine ist das Optische, also mein Bart, der beschäftigt sehr viele Menschen. Ganz viele Menschen, die sind hypnotisch, stehen sie vor mir und schauen nur einfach nur starren meinen Bart an. Der kommt demnächst wahrscheinlich ab, deswegen, es gibt eine Verheißung und Ausblick für euch. Und das zweite ist überhaupt mein Aussehen, dass ich so müde bin. Und manche machen sich Sorgen. Ich habe zuletzt immer wieder Gespräche dafür gehabt, ob das überhaupt gut ist, dass man so viel arbeitet und vielleicht irgendwann mal das eher nicht gut sein kann. Und in Japan, wisst ihr vielleicht, in Japan gibt es einen Begriff dafür, für Sterben durch Überarbeitung. Karoshi. Die haben das festgestellt, es gibt Menschen, die sterben einfach durch Überarbeitung. Ja. Ob ich dann da auch gefährdet bin, weiß ich nicht, aber ich finde, lieber an Überarbeitung sterben als Unterforderung. Und das macht mir Sorge. Und ich möchte zwei Sachen miteinander verbinden als Bild für unsere Gesellschaft, die mir gegenwärtig diese große Sorge bereitet. Und besonders die Christen. Ihr wisst, dass ich, meine Hauptkritik richtet sich eigentlich an Christen, weil wenn die Christen nicht funktionieren, funktioniert eine Gesellschaft nicht. Und das heißt, auf eine Gesellschaft zu schimpfen, das ist einfach. Und da gibt es genug Grund. Aber die Ursache ist, dass die Christen nicht funktionieren. Dass irgendetwas verschoben wurde. Es fundamental verschoben wurde und wir haben kein Fundament mehr. Und weil wir kein Fundament haben, haben wir keinen Stand. Und weil wir keinen Stand haben, dann ist alles sinnlos. Gegenwärtig läuft Diskussion in unserer Debatte. Ich muss ein bisschen schmunzeln über den schönen Vergleich, wie viele Sterne und wie viele Sandkörnchen wir haben. Wir sind ja als Gesellschaft nicht mehr in der Lage, eine Demonstration einzuordnen, wie viele Teilnehmer daran waren. Ich weiß nicht, ob ihr die Debatte jetzt gerade verfolgt. Letzten Sonntag gab es in Berlin eine Veranstaltung für die Freiheit. Also es war grundsätzlich eine Rebellion gegen die gesellschaftliche Entwicklung der Verpflichtung und des Drucks, Corona, Maskenpflicht und so weiter und so fort, das nur als ein Nebeneffekt. Und man streitet sich gegenwärtig über die Anzahl der Teilnehmer. Und die Spanne liegt zwischen 17.000 und 1,3 Millionen. Und ich beobachte das und staune über unsere Unfähigkeit, nicht wahr? Also wir sind ja in der Lage zu sagen, dass es keinen Gott gibt, dass Evolution ist, dass irgendetwas irgendwie entstanden ist. Das wissen wir zu 100%. Aber ein Bild zu analysieren, 2 Bilder, um festzustellen, wie viele Teilnehmer da waren, sind wir nicht in der Lage. Das zeigt die Absurdität unseres Alltags, dass wir eigentlich nichts wissen und am Ende auch gar nicht wissen wollen. Es plätschert vor sich hin, wir verleben unser Leben. Der eine mit dieser Weltanschauung, der andere mit jener und irgendwie. Aber zeitlang ging das gut, dann war es wurscht, welche Weltanschauung du hast. Gegenwärtig nicht mehr. Denn wenn du jetzt eine falsche Weltanschauung hast und die kann sich minimal unterscheiden, dann bist du ein Gefährder für den Nächsten, für die Gesellschaft, für alle. Und das ist eine enorme Zuspitzung und Verdrehung der Tatsachen, weil ich rede immer wieder, auch jetzt, ich war ja letzte Woche auch in Gießen, und ich diskutiere darüber, dass ich erstaunt bin, wie diese Gesellschaft innerhalb von 4-5 Monaten sich komplett gewandelt hat, auch in der Logik. Alles wurde auf den Kopf gestellt und das wundert mich nicht. Weil die Schrift, das Wort Gottes, übrigens, ihr lieben Gießener, ich freue mich, dass ihr da seid und ihr bekommt ein sehr wertvolles Geschenk. Das wird euch offenbaren, ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet zunächst einmal den Wert des Geschenkes nicht erkennen. Das ist wie früher, wenn ein Neandertaler ein Stück Stein genommen hat, sagen wir, und das war Gold und er hat es nicht erkannt, was es ist, und dann ist es aufgehauen um Stein irgendwie so. Das passiert uns manchmal, dass wir den Wert nicht erkennen. Und das heißt, ich mache mit euch jetzt schon einen Test. Wir haben eine Woche gemeinsame Begegnung. Ihr könnt aufschlagen irgendwas in diesem Buch an irgendeiner Seite, und das soll euch gar nicht kritisieren, aber doch reflektieren. Und da werdet ihr feststellen, dass ihr nichts versteht. Ihr werdet zwar Buchstaben lesen, die ihr kennt. Eventuell Text, Wörter sogar ineinandergereiht, die ihr kennt, aber ihr werdet nicht verstehen. Das ist nicht schlimm. Das ist sogar jetzt sogar eine Erbauung für euch, nicht wegzulegen. Denn die Weisheit Gottes ist verborgen. Wer sucht, der wird finden, ist ein biblisches Prinzip. Das heißt, es zieht dich an im Sinne des Ahnens. Aber es wird von dir erfordern, dass du das dazu gräbst, so eine Schaufel nimmst und jetzt tiefer gräbst und verstehst, welchen Schatz du hast. Einen unfassbaren Schatz bekommt ihr, das, wie der David, König David es gesagt hat, wertvoller als pures, feines Gold. Und dann das Problem bei Christen ist ja, dass sie das nicht mehr wissen. Die wissen es nicht mehr. Das ist die Hauptkritik. Die lesen das einfach, die langweilig rum, die blättern rum und verstehen gar nichts. Und das heißt, sie können auch keine Meinung mehr finden. Zu gegenwärtigen Zeitgeistentwicklung und die Spaltung, Fragmentierung der Gesellschaft, Verbote, Belastungen, haben die Christen keine Meinung mehr. Es kocht. Ich habe mich gefragt, was Aufgabe Martin Luthers jetzt gewesen wäre. Es kocht, gesellschaftlich kocht es und die Kirche schweigt, und zwar egal welche. Die Freikirchen schweigen. Sie springen über jedes Stöckchen, was man ihnen vom Zeitgeist vorhält. Wichtig ist, dass man jeden Satz einleitet mit dem Satz, es ist wissenschaftlich bewiesen. Die hüpfen über alles. Das ist nicht neu. Das war bei Hitler so, bei Kommunisten war es so. Die Mehrheit, die Christen, die hüpft einfach und versteckt sich hinter dem Zeitgeist, weil das ja bewiesen ist. Sie ist nicht in der Lage, die Kirche ist nicht in der Lage, in den Widerstand zu gehen. Obwohl es ihre heilige Pflicht ist. Es gibt die größte gesellschaftliche Pflicht der Kirche, ist ein permanenter Widerstand gegen den Zeitgeist. Er ist manchmal gegen die Regierung, manchmal nicht, je nachdem, wie die Regierung sich entwickelt. Es gibt also kein Gesetz, ein förmliches Gesetz gegen irgendwas zu sein, aber immer gegen den Zeitgeist, immer. Es ist also eine Frage der Zeit, wie verhalten wir uns, also die Obrigkeit oder die Gesellschaft dem Zeitgeist gegenüber, der uns ja diktiert, der uns ja versklavt. Die Aufgabe des Zeitgeistes zu versklaven, und der Strom der Versklavung, der ist schon so stark, dass wir nicht mehr ausbrechen können. Das systematische Versklaven und Entmündigen geht so stark, dass wir die Gedanken nicht mehr aussprechen dürfen. Weil letzte Woche in Gießen, ich erzähle die Geschichte seit neuestem neu, weil mir das immer mehr auffällt, das ist nichts Neues. Vor mir haben Menschen das viel früher erkannt, nur einmal erwischt das einen ja auch selber. Dass die Tatsache ist, dass man inzwischen gesellschaftlich zwar alles denken kann, aber das nicht mehr aussprechen darf. Weil man sonst, irgendein Extremist ist. Und dieses System nannte man schon immer, seit Anfang der Menschheit, Regime. Immer. Das ist immer ein Regime. Das heißt, wenn du denken kannst und dich dabei tappst, ich denke jetzt etwas gerade, aber ich darf das nicht mehr aussprechen, dann befindest du dich im Regime. Und zwar egal, ob das Ding sich Demokratie nennt, freiheitliche Gesellschaftsordnung, Kommunismus, Diktatur, Faschismus, das spielt gar keine Rolle, weil die Wirkung die gleiche ist. Die Unterdrückung und Versklavung. Aber in der Bibel steht, dass Christus uns zur Freiheit berufen hat. Das ist das Problem, dass der Christ sich niemals, niemals eine Diktatur zu unterwerfen hat. Niemals von Anbeginn der Zeit. Im neronischen Rom gingen die Christen für die Freiheit in den Tod. In den Tod. Für sie spielte gar keine Rolle, ob das Nero ist, der Kaiser, oder irgendein anderer Lustiger. Interessiert gar nicht, ob das jemand aus Persien war oder Rom oder Germanien oder das spielte für die gar keine Rolle. Also das kann man, die Bausteine konnte man wechseln. Das Prinzip blieb: Niemals beugt ein Christ seine Knie vor dem Götzen und vor dem Zeitgeist. Niemals. Das bedeutet, die christliche Haltung war von Anfang an immer Widerstand. Aber nicht der linke Widerstand oder der rechte Widerstand, der einfach die Steine wirft und was ihm nicht passt. Nein, das war der unbeugsame Widerstand gegen ein Regime, aber ohne Waffen. Wir werfen keinen Stein. Wir zünden nichts an. Wir jagen nichts in die Luft. Das ist, ich grüße jetzt mal den Verfassungsschutz, damit er jetzt sich entspannt. Ganz wichtig, das ist nicht unser Kampf. Unser Kampf ist nur, die Knie nicht zu beugen. Christus beugte von niemandem Knie, von niemandem. Nicht vor Pilatus, nicht vom Hohen Rat, nicht vor der Obrigkeit, von niemandem. Und wir beugen unsere Knie vor allen. Wir denken, das ist besonders christlich, unterwürfig zu sein. Das überrascht mich. Wir denken, Christsein ist Unterwürfigkeit unter jedem Zeitgeist. Und schon immer war dieses Denken falsch, immer. Und das hat mit unserem Glauben nichts zu tun. Ich möchte euch nur aufrütteln, weil in westlichen Sphären dieser Gedanke weit verbreitet ist. Und das ist der Grund, warum die westliche Gemeinde niemals verfolgt wird. Die wird niemals verfolgt, weil sie sich immer beugt. Wisst ihr, wann man verfolgt wird? Ist, wenn man nicht beugt. Aber wir sind gewöhnt, wir laufen auf allen Vieren automatisch. Und dann Hündchen sitzt, Zunge raus und gucken, was der Zeitgeist sagt. Und wenn die Regierung das gesagt hat, dann machen wir das. Wir machen immer das, was man uns sagt. Weil das ist besonders christlich. Interessant, nicht wahr? Und wir wissen, dass diese Parameter mit nichts stimmen. Nicht mit Wahrheit, nicht mit Freiheit, nicht mit Würde. Wir wissen, dass gegenwärtig das komplette Grundgesetz ausgehebelt ist. Alle Artikel, kannst du mal durchgehen. Wer hat zuletzt das Grundgesetz gelesen? Hand hoch jetzt. Letzte fünf Wochen oder sagen wir, letzte Vierteljahr, seitdem wir Corona haben, wer hat das Grundgesetz durchgelesen? Hand hoch, aktiv, weil er bekommt von mir jetzt gleich direkt eine Frage. Also Lügen bringt jetzt nichts. Wer hat das Grundgesetz gelesen im letzten Vierteljahr? Niemand. Aber wisst ihr, was das Grundgesetz ist? Das ist die Bibel dieser Gesellschaft. Und wisst ihr, dass faktisch kein Artikel im Grundgesetz, was sie stehen, von Würde des Menschen angefangen, erster Artikel 1, bis hin, keine Ahnung, wie viele Artikel das hatte, ich glaube, ab 5. oder 6., 7. kannst du eher aufhören zu lesen, da wird es noch ein bisschen interessant, aber spezifisch. Die Grundrechte, die ersten drei Artikel des Grundgesetzes bilden die Grundrechte des Menschen ab. Die sind gegenwärtig ausgehebelt, nur attraktiv. Zum Wohle der Menschheit. Man hat also das Grundgesetz ausgehört. Es gibt Videos auf YouTube, wo Menschen sich einfach vor Polizisten stellen mit Grundgesetzplakat und als Provokation, und die Polizei das als Provokation empfindet. Das heißt, die Bibel dieser Gesellschaft ist im Moment eingemottet und wir wissen gar nicht, was drin steht. Ich war ja selber überrascht, dass es Artikel 20 gibt. Und Artikel 20 ist mega christlich, vielleicht eines der christlichsten Artikel in dieser Im Grundgesetz wurde, glaube ich, sogar 1968 eingefügt dazu, jeder Mensch in Deutschland hat ein Recht auf Widerstand. Das ist verbrieft im Grundgesetz. Du hast das Recht auf Widerstand. Das ist ein total biblisches Gebot. Du hast das Recht auf Widerstand. Christsein bedeutet nicht Unterwürfigkeit. Christsein bedeutet Wahrheit und Freiheit und zur Not auch Widerstand. Das ist unser Glaube. Und wo sehe ich das? Im westlichen Welt, also die ich überblicke, vielleicht gibt es andere, weiß ich nicht. Das, was ich überblicke, zumindest im deutschen Kontext, sehe ich gar keinen Widerstand. Die Christen wissen gar nicht, was das bedeutet. Sie denken, unsere Aufgabe ist, über Stöckchen zu hüpfen, aber das stimmt nicht. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium zu bezeugen, den Messias, der die Freiheit für uns erzwungen hat. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und die Bibel ist voll Beispiele, wo die Menschen, die die Macht hatten, man nennt sich biblisch allgemein Obrigkeit, ihre Macht eingesetzt hat, um die Gemeinde, um die Christen zu zwingen, etwas zu tun, was gegen ihr Gewissen ist. Und jedes Mal wird die Gemeinde und die Bibel das beschreiben, dass der wahrhaft gläubige Mensch, der Mensch, der an Gott glaubt, seine Knie nicht beugt und die Gesetze nicht befolgt. Und ich bin darüber überrascht, dass so viele Christen permanent sagen, hey, wir müssen Gesetze befolgen. Wieso denn? Welche? Warum? Warum? Wieso befolgen wir nicht die Gebote, die wir haben? Alex hatte vorgelesen, die wertvoller sind als Gold. Wieso können die Apostel vor dem Hohen Rat der Obrigkeit, die jüdische Obrigkeit damals sagen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen? Gemeint war die Auseinandersetzung, unbeugsame Auseinandersetzung der jungen Gemeinden, der jungen schwachen Gemeinden im politischen massiven Druck. Und haben gesagt, ihr dürft das nicht denken, ihr dürft das nicht glauben, ihr dürft das schon gar nicht sagen. Ihr dürft das einfach nicht. Und dann ist die Antwort ganz einfach, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist Widerstand. Und vielleicht denkst du, naja gut, das ist eine besondere Zeit gewesen, da waren wir noch nicht ganz sicher, aber dann später haben wir da verstanden, dass Jesus ja selber ja Bergpredigt, ihr wisst ja, Nächstenliebe und so weiter und so fort, und das führte uns eher in Abschaffung des Widerstandes. Aber Jesus war der größte Widerstandskämpfer. Er ging ja bis ans Kreuz. Das war sein Widerstand. Er hat niemanden getötet, aber er ging für Wahrheit und Freiheit in den Tod. Und das war für die ersten Christen total normal, dass man für Wahrheit und Freiheit in den Tod geht. Das war überhaupt keine Ausnahmedisziplin. Martys, Märtyrer, heißt nichts anderes als Zeuge. Ihr werdet meine Zeugen sein. Später hieß es Blutzeuge, Martys, Zeuge. Ihr werdet der Welt zeigen, wer der Messias ist. Und jetzt machen wir es ganz schnell. Ich möchte euch Gießen erfordern, liest die Bibel. Dieses Buch wird euch in die Freiheit und die Wahrheit und ins Licht führen. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, dass wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers strömen. Der Messias ist gekommen, um dir Freiheit zu geben. Er gibt dir nicht nur selber Befreiung, also eine juristische Befreiung vor Tod und Sünde und Gericht, zukünftigen Gericht, das übrigens jeden Menschen treffen wird. Nein, das ist nicht nur eine transzendente Befreiung des Menschen im theologischen Verständnis, philosophisch irgendwie so dahin. Nein, er sagt ihn aus seinem Leib, aus seiner Physis, aus seinem Körper, aus seinem Fleisch. Das heißt, wenn Gott in dir wirkt, wenn das Evangelium, die Vergebung Gottes in dir ist, dann ist dein Leib inklusiv Diesseitigkeit, die Immanenz, diese Welt ist dann inklusiv und aus dieser Welt, aus seiner Körperlichkeit, aus dieser Gemeinde in dieser Welt, in die Körperlichkeit der Gemeinde wird Gnade fließen. Es wird einfach fließen. Damit meint er, so steht es geschrieben im Johannesevangelium Kapitel 7, dass er den Heiligen Geist meinte. Und nichts anderes braucht diese Gesellschaft, sie braucht Quelle, eine Quelle des Wassers, Quelle der Wahrheit, Quelle des Lichts, sie braucht Quelle der Wahrhaftigkeit und der Preis dafür ist Widerstand. Ohne Widerstand, und ich meine nicht diesen links-rechts-extremistischen, das verachte ich. Das ist komplett was anderes, das ist nicht unseres, aber der Widerstand ist, dass die Wahrheit bleibt. Es gibt keine Gewalt von der christlichen Gemeinde, die ist noch nie ausgegangen. Pseudochristen machen das, aber nicht Christen, von uns gibt es. Und sogar der innere Kampf eines Bonhoeffers beim Tyrannenmord ist ein gigantischer Kampf gewesen. Ein verzweifelter Kampf einer Seele zu wissen, dass ohne Widerstand der Wahnsinn nicht beendet werden kann. Und aus Verzweiflung heraus greift er zum Äußersten. Wir verurteilen niemanden, der aus der Verzweiflung irgendetwas tut. Aber unsere Basis ist der Widerstand, ein geistlicher Widerstand, ein unbeugsamer. Das ist dem christlichen Glauben komplett, christlichen Glauben abhanden gekommen. Im osteuropäischen Kontext gibt es jetzt Widerstand, im russischen Kontext gibt es interessante Bewegungen, die ein bisschen radikal sind, christliche, die gegen Putin und gegen den Patriarch Kirill, das ist alles korrupt, die müssen wahrscheinlich alles Zeitgeist durchsetzt. Und da gibt es einzelne Klöster, die gehen jetzt komplett in Widerstand. Da werden die Mönche und die Leiter, wie heißen die? Mönchleiter, Äbte, also die haben zwar andere Bezeichnungen, die werden alle abgesetzt, weil sie sich in dem geistlichen Widerstand befinden. Die beugen ihre Knie nicht vor dem Regime. Doch fehlt mir die Beispiele in unserem Land. Es gibt vereinzelt ein paar, die bereit sind, in den Widerstand zu geben und alles zu verlieren. Und wo sind die Bibelstellen? Jesus sagt also, so wie mich die Welt verfolgt hat, so wie mich abgelehnt hat, so werden sie euch auch verfolgen und ablehnen. Denn wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch auch hassen. Das ist ein Automatismus, da müssen wir nicht lange diskutieren. Braucht man nicht mal eine besondere Exegese, Hermeneutik, eine ganze Spezialität. Nein, das versteht jedes Kind. Wir folgen dem Messias, also sind wir im Widerstand. Und da gibt es für die zweiten, also Hälfte des Jahres für mich eine ganz klare Agenda, die Gemeinde vorzubereiten auf den Widerstand. Und zwar nicht eine Revolution, Rebellion, irgendwie gewalttätig, nein, nein. In den geistlichen Widerstand zu gehen und Mut zu haben, Nein zu sagen. Das ist das wichtigste Wort dieser Gesellschaft, ist gegenwärtig Nein. Zu viele Ja-Sager. Nein. Nein, deswegen die Predigt, aber über 10 Gebote, die Predigtreihe, die ich heute durchbreche, nein, nein, immer wieder Nein sagen. Christen haben sehr viel Nein gesagt. Und die biblische Basis für meine Predigt ist der Hebräerbrief im Neuen Testament. Das ist ein absolutes Widerstandsbuch der verfolgten Gemeinde. Die Gemeinde ist verfolgt, der Hebräerbrief richtet sich an die verfolgte Gemeinde. Und diese Gemeinde befindet sich in einem gigantischen Widerspruch. Und jetzt gibt es im Hebräerbrief diesen Kapitel 10. Und Kapitel 10 ist Glaubenskapitel. Könnt ihr euch merken, Hebräerbrief Kapitel 10. Und dort geht es um Glauben. Entschuldigung, Kapitel 11, nicht Kapitel 10, Kapitel 11. Und der bekannteste Vers, über den ich schon mehrfach gepredigt habe, ist Vers 1. Und achtet mal, was dort steht. Es ist aber der Glaube, Pistis im Griechischen, Vertrauen. Gottes Vertrauen. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist die Spannung. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht. Nicht so ein bisschen mal hoffen, nein, eine feste Zuversicht. Deswegen gehen wir in Glaubensprojekte, wenn ich sie starte, immer in feste Zuversicht. Da gibt es keinen Raum für Zweifel. Dort gibt es einen Raum für Anfechtung, für Probleme, für Sorgen. All das gibt es, aber nicht für Zweifel. Es ist eine feste Zuversicht, egal was wir machen, wir tun das immer aus fester Zuversicht, in einem kampfbereiten Handeln, so auf das, was man hofft. Seht ihr, das ist so wichtig, wir gehen zuversichtlich in die Hoffnung hinein. Das sind die wichtigsten Schätze der Menschheit, ist feste Zuversicht und Hoffnung. Nur deshalb ist er ja überhaupt kreativ. Das ist ja seine größte Stärke, eine feste Zuversicht und Hoffnung. Darum kann er Projekte starten, gigantische Projekte starten. Das kann kein anderes Lebewesen, weil er aus fester Zuversicht und Hoffnung handeln kann und weil er nicht zweifelt. Er ist in der Lage, den Zweifel zu überwinden. Das ist das Christlichste überhaupt, den Zweifel zu überwinden. Weil der Feind des Menschen geht über den Zweifel und Angst. Das ist sein Hauptmittel. Und jetzt achtet bitte auf unseren Zeitgeist. Er besteht nur aus Angst und Zweifel. Alles, was er macht, ist zweifelhaft oder ängstlich. Es spielt keine Rolle. Egal, welche Debatten wir gesellschaftlich jetzt durchmachen, Rassismus, Klimawandel, Tierhandel, Massentierhaltung, egal was, es ist immer Zweifel und Angst. Vater der Lüge, Teufel ist Vater, er lügt und er verunsichert den Menschen. Seine Aufgabe ist, dass du in Zweifel und Angst lebst. Du musst im Zweifel und Angst leben. Aber der Glaube überwindet das durch eine feste Zuversicht und ein Nicht-Zweifeln. Das musst du verstehen, sonst funktioniert Widerstand nicht. Wenn jemand permanent im Zweifel gebunden ist, er kann gar keinen Widerstand. Weil er ist schon so unsicher zu dem Zeitpunkt, ob das überhaupt richtig ist. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht, folge dem Licht. Zweifel ist Finsternis, Glaube ist Licht. Jetzt muss man natürlich wissen, wem glaubt man denn dann? Sonst ist man ein Fanatiker. Wenn du dem Zeitgeist glaubst, gibt es ja so Zeitgeistfanatiker, die wollen dann eher die Supergerechtigkeit. Die gab es schon immer und wird es immer geben. Aber du folgst ihm bitte nicht nach, weil du dem Messias folgst. Und jetzt kommen wir wieder zur Bibel. Wenn du nicht bibelgefestigt bist, wenn du nicht weißt, was der Wert und der Schatz Gottes ist für dein Leben, dann wirst du irgendeinem Fanatiker folgen. Und dann kannst du fanatisch sein, wie du willst und leidenschaftlich dann oder nicht zweifeln und im Glauben handeln, dann wirst du ein Wahnsinniger. Haben wir genug gehabt. Also zurück nochmal zu dem wertvollen Wort Gottes und zu einem Nichtzweifeln, Überwindung im Glauben. Und jetzt könnt ihr Kapitel 11 durchlesen, in aller Ruhe hat der Hebräerbriefschreiber viele, viele Beispiele. Und egal, wen ihr dort lest, werdet ihr entweder vertrauen oder nicht zweifeln sehen. Also Abel wird dort, Noah wird gebracht, Abraham, Sarah, nochmal Abraham, Isaak, Jakob, Mose und so weiter und so fort. Dort werden immer Beispiele gebracht, biblische Beispiele, wo jemand im Vertrauen an Gott oder aus dem Überwinden des Zweifels oder im Kampf um das Richtige gekämpft hat. Also sich eigentlich immer in einem Widerstand befand. Und die Stelle, die ich euch vorlesen kann, das ist ja immer, müsst ihr vorstellen, Glaubensdefinition. Also wir reden hier immer auf die Frage, was ist denn der Glaube? Was ist denn der christliche Glaube? Also ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Damit klappen schon meistens schon Intellektuelle hier schon zusammen, aber der Glaube ist größer. Und jetzt geht es, durch den Glauben hat Abel, durch den Glauben hat Abraham, und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt ist die Grundlage des Glaubens gelegt und jetzt kommt die Entfaltung. Was bedeutet, wenn Menschen durch den Glauben gehandelt haben? Durch den Glauben hat Luther, durch den Glauben hat Bonhoeffer, und durch den Glauben. Immer jetzt durch den Glauben. Basis ist Glaube und jetzt einzelne Beispiele. Und ich möchte euren Blick auf eine interessante Geschichte, die im Neuen Testament für Glauben steht und in sehr gut in die heutige Zeit hineinpasst. Dort steht, Vers 23, durch den Glauben, also durch diesen lebendigen Glauben, der ohne Zweifel und sozusagen in der vollen Zuversicht besteht, durch diesen Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor dem König, vor des Königs Gebot. Und jetzt muss man die Moses-Geschichte kennen. Also ich halte hier fest, sie wird im Neuen Testament betoniert als Glaubensdefinition. Es ist also kein alttestamentliches Beispiel für irgendwelche Geschichten. Nein, das ist eine grundsätzliche Glaubensgeschichte. Und jetzt müssen wir in 2. Mose zurückgehen. Und ich werde euch nicht, alles nicht vorlesen. Aber das zweite Buch Mose heißt, also im Lateinischen, Exodus. Exodus, Auszug. Und dieser Begriff steht für ein Programm des Buches Auszug. Und der Auszug aus Ägypten ist im hebräischen, im jüdischen Denken immer Auszug aus der Sklaverei. Und das beweist, das ganze Buch heißt Exodus, oder man könnte anders bezeichnen, Widerstand. Das Buch Exodus ist Widerstand gegen den Pharao, gegen die Obrigkeit und gegen die Supermacht. Und die Geschichte, das Buch Exodus beginnt mit der dramatischen Geschichte des jüdischen Volkes in der Versklavung, dass die Ägypter mit der Zeit merken, dass diese Minderheit, ursprüngliche Minderheit der Juden, plötzlich zu einer Mehrheit wird. Und das bedroht die Mehrheitsgesellschaft. Und das möchte ich auf diesen gegenwärtigen Zeitgeist übertragen. Wir leben gerade in einer Zeit, wo der Zeitgeist uns sagt, dass wenn du das und das nicht machst, was ich dir sage, bist du eine Bedrohung für die Gesellschaft, für die Welt, für die Menschheit. Wenn du entweder eine Maske aufziehst oder Brille oder Schutz, das ist je nach Land ist unterschiedlich, aber wenn du das nicht machst, was passiert dann? Dann bedrohst du die Menschheit. Und dann bist du eine Gefahr für die ganze Menschheit. Das heißt, wenn du dein Grundrecht als Individuum wahrnimmst, zu sagen, ich möchte gerne selber entscheiden, ob ich eine Maske anziehe oder nicht, bist du eine Bedrohung. So funktionieren alle Regime. Immer. Das ist ihre super einfache Formel. Du bist eine Bedrohung. Bei Hitler war es so, wenn du nicht mitmarschiert bist bei den Fackelzügen, warst du eine Bedrohung für das deutsche Volk. Im Kommunismus war es so, wenn du beim 1. Mai nicht mitmarschiert bist, dann forderst du mit der Fahne, warst du eine Bedrohung für die freiheitliche, demokratische Superlüge. Du warst immer eine Bedrohung. Und wenn du jetzt nicht über ein Stückchen hüpfst, bist du eine Bedrohung. Und die alte Diskussion geht darum, ihr seid eine Bedrohung. Sie sind eine Bedrohung. Und deswegen ist ganz klar, dass sie reglementiert werden müssen. Die Moses-Geschichte so, dass ein Gesetz erlassen wurde vom Pharao, dass alle hebräischen Jungen, neugeborenen Jungen, bei der Geburt getötet werden mussten. Und damit es politisch nicht ganz so dramatisch klingt, das ist ja heute, bis heute funktioniert Politik so, damit die Menschen nicht ein bisschen spätestens dann merken, das ist ja kein gutes Gesetz. Also Entschuldigung, das ist kein menschliches Gesetz. Es ist interessant, zu welchen Gesetzen wir in der Lage inzwischen sind, was wir alles für gut halten. Das ist unfassbar. Wenn man ein bisschen mit Abstand Logik darüber nachdenkt, weiß man, das kann nicht gut gehen jetzt. Und das war damals gesagt, er lässt ein völlig irrsinniges, ein irrationales Gesetz. Und die Hebammen werden jetzt eingeschaltet und er hat gesagt, die komplette Hebammenzunft, und die haben gesagt, pass auf, Hebammen, wenn ihr bei der Geburt dabei seid, müsst ihr dafür sorgen, dass die Jungen sterben. Das war das Gesetz. China hat so ein ähnliches, ein Kindpolitik, ganz ähnliches Gesetz. Es ist unfassbar, zu welchen Gesetzen wir in der Lage sind. Und jetzt kommt es zu einem Konflikt. Und jetzt müssen die Hebammen sich widersetzen. Sie müssen jetzt in Opposition gehen, in den Widerstand, und sie weigern sich. Und nach einer Zeit stellt die Obrigkeit fest, dass das bei bestimmten Gruppen nicht funktioniert. Und dann holen sie her und sagen, das gibt es doch gar nicht. Das war ein Gesetz. Das war jetzt ja nicht eine Empfehlung, das war ein Gesetz. Und jetzt kommen die Widerstandshebammen und sagen, naja, müsst ihr so vorstellen, die hebräischen Frauen sind physisch einfach den ägyptischen Frauen überlegen. Und wenn sie ihre Kinder bekommen und wir zu spät kommen, dann ist der Junge schon geboren, da konnten wir nichts machen. Wisst ihr, was passieren wird? Und das ist meine große Sorge. Ich bin kein Impfgegner gewesen, aber wo ich 100% Gegner bin, ist Impfpflicht. Das ist ein Eingreifen in menschliche Persönlichkeit unvergleichbar. Und dagegen sollten wir immer in Widerstand gehen, immer. Wenn uns jemand gesetzlich verpflichten will zu irgendetwas, so einem Blödsinn, das unsere persönlichen Rechte direkt betrifft, müssen wir in Widerstand gehen. Das war hier dieses Beispiel. Ich weiß nicht wie, aber wir müssen. Wir müssen in den Widerstand. So, und jetzt ist die Geschichte so, dass die männlichen Kinder vogelfrei, Jungs vogelfrei erklärt werden und dürfen von jedem getötet werden. Von jedem Ägypter darf einen männlichen hebräischen Jungen töten. Und da, so beginnt ja die Moses-Geschichte. Er wird versteckt, die Tochter Pharaos bekommt es mit, findet es, Findling, zieht es auf und so weiter und so fort. Aber der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, beginnt mit einem Widerstand. Und das kannst du dir als Formel merken. Ohne Widerstand kein Auszug. Ohne Wahrheit keine Freiheit. Ohne Mut keine Transformation. Und hört also auf, euch duckmäuserisch gesellschaftlich zu benehmen, als müssen wir übernehmen. Aber der Hebräerbrief ist noch nicht fertig. Dort steht die gleiche, es geht jetzt weiter, also durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor dem Königsgesetz. Und jetzt geht die Geschichte ja weiter, als Mose erwachsen ist, wiederholt sich die Geschichte. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharaos gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sehe er ihn. Und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir zum Vollendung dieser Mose-Geschichte, dass sie sozusagen nicht nur passiv aus Mose-Perspektive wiederholt, also nicht, er wurde nicht nur gerettet aus dem Glauben, sondern er selber musste sich eines Tages entscheiden, ob er in den Widerstand geht oder ob er im Zeitgeist bleibt. Der Zeitgeist hat ihm schöne Sachen versprochen. Das ist wie heute. Der Zeitgeist verspricht uns Gesundheit. Wenn wir über Stöcken springen, werden wir lange leben, gesund sein, wird die Menschheit gerettet werden durch uns. Und man hat ihm das Gleiche gesagt. Wenn du im Zeitgeist des Pharaos bleibst, wirst du mächtig, reich und erfolgreich, gesund, gut ernährt. Aber er merkte innerlich, dass es falsch ist. Es ist einfach falsch. Also geht er in den Widerstand. Es ist ein grausamer Widerstand, er verliert die Fassung, er tötet, er flieht und so weiter. Aber Gott hat ihn trotzdem nicht verlassen. Gott zieht ihn aus der Einsamkeit, aus der Wüste zurück, weil er diesen Widerständler braucht. Und nur durch Mose, den Widerständler, geht überhaupt der Auszug möglich. Gott schickt die Plagen, Gott befreit das Volk, das ist in der hebräischen Theologie, in der jüdischen Theologie eindeutig. Aber ohne Mose ist es nicht vorstellbar. Ich predige immer wieder darüber, ohne Luther ist Deutschland nicht vorstellbar. Und jetzt die Frage an uns, an dich, an mich, was ist denn unsere Aufgabe, was ist denn unsere Berufung? Über Stöcken zu springen? Das kann es ja wohl nicht sein. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte im Buch Daniel im Alten Testament, als die drei jüdische Jugendliche zwangsdeportiert werden nach Babylon, entwurzelt, alles verloren und nun eine neue Identität bekommen, indem man ihnen einen neuen Namen gibt, eine neue Kultur, alles zwingt man gesetzlich vor, was sie zu essen, zu trinken haben, wie sie sich zu verhalten haben. Also, dieses ganze Schema kommt einem bekannt vor. Und jetzt ist die Frage, wie verhalten sich diese 3 Jugendliche, also junge Männer, werden sie dem Zeitgeist folgen oder nicht? Und dann kommt es zu dem Szenario, alle müssen ihre Knie beugen vor dem Götzen und vor dem System, vor dem Regime, die 3 bleiben stehen. Wir beugen unsere Knie vor keiner Bewegung, auch nicht vor Black Lives Matter, von niemandem, nur vor Gott. Beug niemals deine Knie vor niemanden. Es gibt nur einen, von dem du Knie beugst, das ist Gott. Gib allen Menschen Würde, in Ordnung. Erhebe dich vor Menschen, das ist in Ordnung. Aber beuge niemals deine Knie. Und die drei weigerten sich. Und dann kommt die Geschichte mit dem glühenden Ofen. Eine wundersame Geschichte. Eine Geschichte des Widerstands. Die erste christliche Gemeinde beugte sich vor niemanden. Die verfolgte Gemeinde weltweit beugt sich vor niemanden. Und stellt sich die Frage, sind wir aus diesem Holz geschnitzt? Lieben wir Christus, wie wir im ersten Lied das gehört haben? Vielleicht kommen wir zum Abschluss des Gottesdienstes, dass wir nochmal singen. Machen wir das. Und ich komme zum Ergebnis. Meine Hoffnung für das nächste halbe Jahr ist, dass wir begreifen, die Zeit um uns herum ist viel dramatischer, als die Kirchen sie darstellen. Und die Lösung in dieser Zeit ist nicht Stöckchen springen, nicht Unterwürfigkeit, sondern geistlicher Widerstand. Das ist der Grund, warum ich behaupte, wir müssen überall im politischen, im wirtschaftlichen, im sozialen, überall Einfluss nehmen, einen geistlichen Einfluss. Also ich sage ja nicht, dass wir da uns rausziehen müssen aus der Gesellschaft. Nein, das war nie die christliche Aufgabe. Die Prägung der Gesellschaft, das ist unsere. Wir sind aufgefordert zu kämpfen. Und wenn wir dann durch Überarbeitung sterben, weil wir Karoshi haben, im Geist, dann ist es nicht schlimm. Also ich bin kein Vitalist, aber ich sage, der Apostel Paulus sagt Folgendes, ich vergesse, was hinter mir liegt, ist mir egal alles. Ich habe eine Sehnsucht, diesem Messias zu begegnen, wie im ersten Lied siehst. Ich habe eine Sehnsucht, ihm zu dienen, ihm zu folgen, bis in den Tod. Ihr wisst, was die ersten Christen gemacht haben, die haben sich in Sklaverei verkauft. Zinzendorf hat bis im 18. Jahrhundert hat Zinzendorf das betrieben, Herrnhut, könnt ihr alle hinfahren. Er hat seine Missionare auf die Sklavereien, auf die Plantagen in der Karibik verkauft, weil man sonst die Sklaven mit dem Evangelium nicht erreichen durfte. Also haben sich Weiße als Sklaven auf Plantagen verkauft, um diese Menschen, diese Sklaven, diese armseligen Menschen zu erreichen. Kein Gesetz dieser Welt hätte ihn da aufgehalten oder sie aufgehalten. Niemand darf uns Gesetze geben, die uns verbieten, unseren Gott anzubeten und ihm zu folgen. Kein Gesetz. Und es ist egal, was sie uns vorwerfen, wen wir alles dadurch gefährden könnten oder sonst was. Wir müssen in den geistlichen Widerstand, wenn es nicht anders geht. Darum bitte, prüfe dein Herz. Richte es aus auf das Wort Gottes. Werde innerlich stark. Übe. Du wirst es nicht auf einen Schlag schaffen, mutig zu sein. Aber übe. Bitte, dass der Heilige Geist dir Kraft und Hoffnung gibt, mutig zu sein, denn du weißt, du provozierst nicht um des Prinzips willen, sondern du kämpfst um die Freiheit und Befreiung der Menschen und deiner Seele. Ich möchte beten. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du in den Widerstand gegangen bist und ein Licht angezündet hast, das die Finsternis nicht überwinden kann. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut zusprichst in diesem zweiten Jahr, dass wir mutig sind, dass wir vorangehen, dass wir wachsam sind, dass wir keinen Menschen, keinen Bewegungen folgen, sondern dir und deinem Wort. Danke, dass es klar ist, dass es wertvoll und kostbar ist und dass es ein Fundament für unser Leben ist. Und nun erwecke du unser Herzen mit Liebe zu dir und Liebe zu unseren Menschen, nächsten Menschen und schenke, dass wir durch ein Zeugnis ihnen zum Segen werden. Gelobt sei dein Name. Amen.